Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt, guten Tag. In Rom hat das Konklave begonnen. Die Papstwahl findet in der Sixtinischen Kapelle statt, in der der Renaissance-Künstler Michelangelo sowohl die Decke als auch die Stirnseite mit Fresken ausgemalt hat. Mit durchaus subversiven Botschaften. Warum? Das erklärt gleich der Kunsthistoriker Horst Bredekamp. Wir schauen uns außerdem die Literaturszene auf den Philippinen vor den Wahlen am Montag an. Wir berichten zuerst aus München, wo morgen das NS-Dokumentationszentrum nach einer umfassenden Renovierung wieder eröffnet wird. Vor 10 Jahren wurde es dort eröffnet, wo im Nationalsozialismus das sogenannte Braune Haus stand, die Parteizentrale der NSDAP in München. Ein halbes Jahr dauerten die Umbauarbeiten für ein neues Ausstellungskonzept, aber auch für mehr Sicherheit. Denn das NS-Dokumentationszentrum wurde beim Anschlag auf das israelische Generalkonsulat letztes Jahr im September von einem Schuss beschädigt. Unser Korrespondent in Bayern, Tobias Krone, hat sich die Neukonzeption angesehen.
Alles wirkt hier etwas heller als früher, um nicht zu sagen freundlicher. Die Dauerausstellung, vor 10 Jahren so kühl, so grau, so sachlich konzipiert wie scheinbar nur möglich, die Lesetafeln inklusive der darauf in Wort und Bild beschriebenen Münchner NS-Geschichte, sie schienen immer irgendwie klotzig, fest betoniert und sie stehen da auch weiterhin. Aber das Team des NS-Doku-Zentrums hat sie ergänzt durch schmale Stelen in hellem Eschenholz und darin Gegenstände rund um die Nazizeit. Ursprünglich ein No-Go.
Also soweit ich weiß, ich war damals ja noch nicht da, war der Verzicht auf Objekte erstmal der Wunsch, etwas für München zu machen, was es noch nicht gab, nämlich eine Dokumentation der Münchner Rolle in der NS-Zeit und vor allem der Vorgeschichte, der besonderen Rolle Münchens,
sagt die Direktorin Miriam Zadoff.
Und gleichzeitig die Sorge, dass an diesem historischen Ort des ehemaligen Braunen Hauses es möglicherweise durch Objekte zu einer Auratisierung kommen würde, man die falschen Leute damit anzieht.
Man will auch weiterhin keinen Nazi-Kultort schaffen. Doch das Objektverbot lockern Zadoff und ihr Team jetzt auf mit Fundstücken. Etwa mit dem Bierkrug eines schwarzen Münchners, der in Kolonialfilmen der NS-Propaganda seinen Lebensunterhalt verdiente. Auch sehens- und wissenswert die expressionistisch angehauchte Puppe der Malerin Maria Luiko, Gründerin des Münchner Marionettentheaters jüdischer Künstler, das sich während der ersten 3 Jahre des Nationalsozialismus im Münchner Kulturprogramm halten konnte. Es seien Objekte,
die etwas machen, was in einer Dokumentation nicht geleistet werden kann. Sie erzählen Geschichten. Sie erzählen persönliche Geschichten, die von unterschiedlichen Menschen, und das versuchen wir jetzt eben, eingeordnet werden.
Diese Einordnungen werden notwendig, spätestens beim Art Deco Silberbesteck mit dem Hakenkreuz darauf. Das Messer und die Gabel, sie stammen aus der Nazizentrale, dem Braunen Haus. Als Ausstellungsstücke intern kontrovers diskutiert. Die Kuratorin Ulla Britt Vollhardt.
Erzählt uns dieses Besteck etwas über den Nationalsozialismus oder über unseren Umgang damit? Wir haben diese Frage offen gelassen.
An jeder Stele ist ein Audiokommentar zu hören. In diesem Fall ein kurzes Statement der Leiterin einer benachbarten Institution, der Hochschule für Musik und Theater, gleich nebenan im ehemaligen Führerbau.
Lydia Grün reflektiert über ihren Umgang mit diesem schwierigen Gebäude, in dem sie sitzt, umgeben eben noch von Türklinken etc. aus der NS-Zeit.
Ob die Stelen und damit auch das Prinzip, Objekte zu zeigen, fester Teil der Dauerausstellung werden, das ist noch ungewiss. Aktuell sind sie in einer Spreizmechanik zwischen Decke und Boden festgeklemmt und lassen sich wieder entfernen. Entfernt wurde während der Renovierung ebenfalls die Fensterscheibe mit dem Einschussloch. Vor seinem Anschlag auf das benachbarte israelische Generalkonsulat hatte der österreichische Täter zuvor auch 2 Schüsse auf das NS-Doku-Zentrum abgegeben. Physisch verletzt wurde damals niemand. Der Täter später von der Polizei erschossen.
Das war natürlich ein großer Schock für alle,
sagt Miriam Zadoff. Die Generalstaatsanwaltschaft vermutet ein anti-israelisches Motiv. Ob der Täter gezielt das Museum angreifen wollte oder es nur versehentlich für das Generalkonsulat hielt, das hat man sich lange im Museum gefragt und keine Antwort bekommen. Letztlich hat der Angriff zur Konsequenz, dass auch die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt wurden. Eine schusssichere Sicherheitszentrale für das Personal und Videoüberwachung für das Haus. Eigentlich nicht der Stil von Miriam Zadow, die sehr viel lieber über das neu geschaffene Café im Foyer und die dialogfördernde Sitzbankgestaltung vorm Eingang reden würde.
Das ist natürlich einerseits ein Widerspruch, aber ich glaube, es reflektiert auf sehr anschauliche Weise, wo sich die offene Gesellschaft gerade befindet. Nämlich eine offene, liberale Gesellschaft, der Erinnerung wichtig ist, der Demokratie wichtig ist, der Austausch wichtig ist, ist extrem gefährdet. Aber was tut sie? Sie kann sich nicht verbarrikadieren. Das ist, glaube ich, die große Ambivalenz, mit der wir jetzt leben.
Miriam Zadow im Beitrag von Tobias Krone, Deutschlandfunk-Landeskorrespondent in Bayern, der über die Wiedereröffnung des NS-Dokumentationszentrums in München berichtet hat. Sie gehören zu den bekanntesten Kunstwerken der Welt. Die Fresken, die Michelangelo zu Beginn des 16. Jahrhunderts an die Decke und 25 Jahre später an die Stirnseite der Sixtinischen Kapelle malte. Die Schöpfungsgeschichte und das Jüngste Gericht. Ins kollektive Gedächtnis hat sich vor allem die Erschaffung Adams durch die Hand Gottes eingebrannt. Michelangelo hat daran nicht nur sehr gut verdient, er hat das theologische Programm auch unterlaufen. Ein Grund vielleicht, warum die Fresken von Botticelli oder Perugino in der Sistina eher wenig Aufmerksamkeit bekommen. Unter und vor diesen Fresken findet ab heute das Konklave statt. Seit rund 150 Jahren ist die Sixtinische Kapelle durchgehend der Ort der Papstwahl. Der Kunsthistoriker Horst Bredekamp, der 2021 ein detailreiches Standardwerk zu Michelangelo veröffentlicht hat, beschäftigt sich seit vielen Jahrzehnten mit der Kunst des Renaissance-Künstlers. Ich habe ihn gefragt, wie Michelangelo diese Mammutaufgabe, mit der ihn Papst Julius II. Beauftragt hatte, in Angriff nahm.
Ja, Michelangelo war im Zweifel, ob er es leisten könne. Vielleicht auch eine innere Krise angesichts der Situation der Kirche. Er war tiefgläubig, aber durchaus den Zuständen der Kirche gegenüber kritisch in Bezug auf die Härte der Gegenreformation. Und das war die Schwierigkeit für Michelangelo offenbar, bei der Darstellung des jüngsten Gerichts, deswegen hat er vermutlich gezögert, auch aus inhaltlichen Gründen, dass er eigentlich ja aufgefordert sein musste, die Gnadenlehre der katholischen Kirche zu zeigen, die seiner inneren Überzeugung widersprach. Dieser Konflikt durchzieht sich durch das jüngste Gericht und das hat das Außerordentliche dieses Freskos dann schließlich ausgemacht.
Das ja geprägt ist von einer, könnte man sagen, großen Unordnung im Verhältnis zu den Deckenfresken.
Er hat das Riesenfresko in vier Zonen eingeteilt, oben mit den Lünetten, mit dem Kreuz und dem Marterpfahl, also die Aufrichtung der Marterinstrumente Christi. Dann Christus selbst als Richter, umgeben von dem Strom der Heiligen. Und dann die Aufsteigenden und Abstürzenden zur Hölle und dann die Erde und die Hölle. Das sind diese vier Zonen. Und das Entscheidende ist, dass in jedem Detail der Darstellung der Körper eine Entscheidung nicht ausgesprochen wird. Selbst die Seligen sind nicht beseelt. Sie sind furchtsam. Sie wissen nicht, ob sie wirklich erlöst sind. Und die Aufsteigenden und Abstürzenden, auch die Aufsteigenden sind in einem Luftkampf, vielleicht kann man das so sagen. Es ist eine andauernde Auseinandersetzung, die keine Sicherheit erlaubt. Und das betrifft auch den Gesamtraum dieses Freskos, der in den Raum eingestanzt ist, der keine Bindung hat, keine Orientierungsmöglichkeit, sondern die Gesamtwand ohne weitere Orientierung eben ausfüllt.
Das ist in seiner Botschaft, Herr Bredekamp, eigentlich ungeheuerlich, oder?
Ja, es ist und bleibt ungeheuerlich. Eine schwere Beeindruckung durch den Grad der Verunsicherung. Es gibt keine Perspektive. Man weiß nicht, wo dieses Fresko überhaupt sitzt. Ist das im Unendlichen des Universums, das sich blau im Hintergrund auftut? Ist es unmittelbar hinter der Kapelle oder in sie hineinragend? Es ist nicht zu entscheiden. Und das erzeugt diese tiefe, schon kompositorischen Verunsicherung, die so beklemmend und so beeindruckend ist.
Das Ungeheuerliche findet ja nicht nur an der Stirnseite im jüngsten Gericht statt, sondern teilweise, stellenweise eben auch an der Decke in der Schöpfungsgeschichte. Sie reden da zum Beispiel von zerrütteten Formen des Familienlebens. Was meinen Sie damit?
Ja, es sind die Vorfahren Christi, die dort gemalt worden sind, auch mit ihren Namen dort beschrieben. Und es gibt unter diesen vielen Darstellungen, meistens Familiendarstellungen, Ehepaare, so gut wie keine, ja keine, buchstäblich keine Gestalt, die Zeichen einer Erlösung bietet. Nun kann man sagen, gut, es ist die historische Situation vor dem Opfertod Christi für die Menschheit, sodass sie auch gar nicht anders können, als unerlöst zu erscheinen. Aber die Darstellung der inneren Zerrüttung, der Melancholie, der Lethargie, des Erloschenseins, man denkt an Bergmanns Szenen einer Ehe, es sind nicht nur diffus allgemein gestaltete Verkörperungen der Unerlöstheit, sondern psychologische Grenzsituationen, die diese Unerlöstheit auch individuell ausführt und damit kein Anzeichen des Verweises auf die kommenden Erlösung bieten. Das ist ganz außerordentlich und zeigt einen Michelangelo, der eben bereits in den Jahren 1508 bis 12 einen ähnlichen Grundzug entwickelt, den er dann später auf dramatische Weise im jüngsten Gericht dann entfaltet.
Jetzt hat Michelangelo ja nicht alleine sozusagen die Konzeption entworfen. Es gab ein theologisches Programm, also sowohl bei den Fresken als auch beim jüngsten Gericht, das ja 25 Jahre rund ungefähr später entstanden ist. Inwiefern hat Michelangelo dieses Programm unterlaufen?
Darüber geht der Streit bis heute und er wird wohl ewig weitergehen. Ich gehöre zu der, ich sage es in Anführungszeichen, Fraktion, die natürlich voraussetzen, dass Michelangelo Gespräche geführt hat, dass er aber selbst Herr der Gestaltung gewesen ist und das bereits auch in der Sixtinischen, in den Fresken der Decke der Sixtinischen Kapelle. Es gibt eine Quelle, die ausführte, dass Julius II. Dann sagte, gut, Michelangelo macht es alleine. Und was er eigenwillig dann hinzugefügt hat, das konnte nur er ausdenken und entwickeln. Wie zum Beispiel die in Judi, die berühmten nackten Jünglinge in der Sixtinischen Kapelle, die man immer als Engel gedeutet hat. Es sind für meinen Begriff die frühen Idealfiguren aus dem großen kosmologischen Lehrgedicht von Lukrez. Lukrez, den die Kirche als ein Teufel der Philosophen darstellte.
Ja, sozusagen der Urvater der Renaissance ist.
So, also als Lukrez dann vom Konzil in Konstanz dann also aus Süddeutschland eine geschlossene Originalfassung dann nach Florenz gebracht wurde, haben alle alles liegen lassen und haben dies gelesen und studiert und oftmals kopiert. Und das war jenseits aller religiösen Bestimmungen ein Grundtext, der gerade auch die Künstler betört hat. Es ist ein subversives Element, so kann man es sagen, das nun allem eigentlich widerspricht, was von ihm erwartet war. Und so ist er immer vorgegangen.
Die Injudi sind ja ein großes Ärgernis im Prinzip von Beginn an gewesen, wurden stellenweise dann von einem Schüler Michelangelos übermalt. Also die Geschlechtsteile wurden übermalt. Der Dichter Pietro Aretino hat damals auch schon gesagt, selbst in einem Bordell würde man so etwas nicht sehen wollen. Bei der Restaurierung sind nicht alle Bedeckungen, alle Tücher weggenommen worden. Die Kirche hat das damit begründet, dass das aus restauratorischen Gründen nicht möglich gewesen wäre. Wie würden Sie das beurteilen?
Ja, das kann man akzeptieren. So, wo es ging, ist es geschehen. Auf der anderen Seite, vielleicht war das auch ein Argument, dass die Bedeckung der Geschlechtsteile ja auch eine historische Tat gewesen ist, nicht? Es war Daniele da Volterra, der dieses Geschäft, sagen wir, auf sich nahm. Ein sehr enger Freund von Michelangelo. Nicht? Und er wurde dann der Hosenlatzenmaler genannt im Volksmund. Er hat es getan, damit das Fresko überhaupt bleibt. Nicht? Denn Paul IV., ein asketischer Papst, wie viele andere, wollten es abschlagen lassen.
Herr Greco wollte es auch abschlagen lassen, oder?
Ja, das ist verwunderlich, habe ich nie verstanden. Vielleicht als Konkurrenz.
Ja, er war ja offenbar überzeugt davon, dass er was Besseres dahin meint.
So, nicht, ja, nicht aus dem Mund, aber eigentlich beruht er in der Absage an die Zentralperspektive darauf, nicht? Und das macht das Argument gewesen sein, dieses nochmals zu übersteigern.
Jetzt findet Herr Briedekamp in diesem Szenario, über das wir jetzt gesprochen haben, in dieser sehr dichten, überwältigenden Atmosphäre das Konklave statt, unter diesem Eindruck der Schöpfungsgeschichte des jüngsten Gerichts. Wie würden Sie das beurteilen im Verhältnis dessen, was da stattfindet, das Konklave, eine Papstwahl, und dem, was Michelangelo dahin gemalt hat?
Michelangelo hat dieses Fresko nicht gemalt, damit davor das Konklave stattfindet. Aber als es nun da war und entschieden wurde, dass es dort dann sich ereignet, schwören diejenigen, die ihren Stimmzettel abgeben, gegenüber dem Christus, der dort erscheint. Wer seine Stimme abgibt, der weiß, dass er gerichtet werden wird. Das ist der Zwangscharakter der Eidesformel und auch des Freskos, das darauf antwortet. Ja, man wird die Psychologie niemals ergründen können. Das ist geheim, absolut geheim. Es dringt keine Nachricht aus dem Konklave, aus dem Raum nach draußen. Das ist alles stattlich beschworen von jedem. Und deswegen hat niemand auch jemals die Gefühle bei der Stimmabgabe beschrieben oder bekannt.
Sagt der Kunsthistoriker Horst Briedekamp über Michelangelos Fresken in der Sixtinischen Kapelle, wo heute das Konklave begonnen hat und wo ein philippinischer Kardinal als aussichtsreicher Anwärter auf das nächste Pontifikat gilt. Die Philippinen laufen, wie viele andere Nationen aus dem asiatischen Raum, immer ein bisschen unter dem Radar des Interesses, aber immerhin sind sie dieses Jahr Gastland auf der Frankfurter Buchmesse. Das Land ist heute eher von der kurzen US-amerikanischen Kolonialzeit geprägt, jedenfalls mehr als von 350 Jahren spanischer Herrschaft. Das gilt sowohl für die Kultur als auch für das politische System. Am kommenden Montag wird auf dem Archipel mit seinen vielen Inseln und mit 115 Millionen Einwohnern gewählt. Cornelia Zetsche ist durchs Land gereist und hat Autoren und Schriftstellerinnen befragt.
We're always very hospitable, but don't stay in Manila.
Gastfreundlich seien die Filipinos, sagt die Schriftstellerin Katrina Tuvera und nennt die Schönheiten ihres Landes. Die Reisterrassen der Igorot, Weltkulturerbe im Norden, und die südlichen Strände. Die über 7000 Inseln mit hunderten Sprachen und Kulturen. Aber gleich hinter den Luxusvierteln des Molochs Metro Manila beginnen die Hütten der Slums. Und während die Kluft zwischen Arm und Reich wächst und die Urban Poor nicht wissen, wohin, sichern sich milliardenschwere Familienclans lukrative Grundstücke.
One of our senators, Villar, is known for her real estate business.
Eine Senatorin aus dem Villar-Clan ist Vorsitzende des Umweltkomitees und zugleich aktiv im Immobiliengeschäft, erzählt Schriftsteller Alan Derain. Sein rauschhafter Roman Aswang Laut folgt einem mythischen Wesen an einer dieser bedrohten
Küsten.
Bislang sind die Tropenparadiese Rückzugsorte indigener Kulturen, nun werden sie zu Luxusressorts. Korruption ist ein massives Problem der Philippinen. Dynastien genießen ihre Pfründe, während Menschen der Unterschicht ihre Familien zurücklassen müssen und unter härtesten Bedingungen als Haushaltshilfen, Krankenschwestern, Bauarbeiter in Singapur, Saudi-Arabien oder den USA arbeiten. 600 Overseas Workers im Jahr kommen nicht lebend zurück. Einen solchen Fall machte José Dalisay im Roman Last Call Manila zu einer grotesken Szenerie.
When people ask me, when you think about overseas labor, is that a total loss? And I say no, because
José Dalisay hofft, die Overseas Workers, das sind rund 10 Millionen Filipinos weltweit, kommen mit ihrem Geld und neuen Lebensentwürfen zurück und werden zur treibenden Kraft eines politischen Wandels.
They bring in money. They will become an important political force in the years to come, hopefully.
Aber bislang herrschen die Clans der Marcos und Dutertes. Rodrigo Duterte, verantwortlich für tausende Morde im Drogenkrieg, sitzt im Gefängnis in Den Haag. Ferdinand Marcos Junior ist als Präsident darum bemüht, die Diktatur seines Vaters zu rehabilitieren. Beide liefern sich einen erbitterten Machtkampf, aber beide wissen um ihre noch immer große Anhängerschaft. Die Diktatoren scheinen im kollektiven Gedächtnis des Landes gelöscht. Duterte, der Häftling am Internationalen Strafgerichtshof, kandidiert jetzt als Bürgermeister im Süden. Politik zum Wohle des Volkes gebe es auf den Philippinen nicht, resümiert Katrina Tuvera, die im Roman Collaborators das Marcos-System beschrieb, in dem sie aufwuchs.
In the Philippines we have this word called trapo. And what it means is traditional politician.
Auf den Philippinen gäbe es das Wort Trapo für einen herkömmlichen Politiker, aber so heiße auch ein Schmutzlappen, sagt
sie.
Bildung, Umweltschutz, Kultur, alles keine Themen bei dieser Wahl. Die Philippinen seien keine Demokratie, eher eine Oligarchie, sagt Julian Fuchs, der Leiter des Goethe-Instituts in Manila, und spricht von einer simulierten Wahl. Ein autokratischer Ex-Präsident in Haft und Manilas Kardinal, der John Lennons Imagine auf der Bühne sang, als ein Favorit bei der Papstwahl, das sind die gegensätzlichen Pole der Philippinen. Die Opposition ist entmutigt. Bleiben Menschenrechtler und Künstler als Anwälte sozialer Gerechtigkeit und historischer Wahrheit. Schriftsteller wie Katrina Tuvera, Ellen Derain und José Dalisay erzählen in ihren Romanen vom politischen und sozialen Unrecht.
I write about ordinary people. And I try to find the extraordinary things in them.
Er schreibe die Geschichte der einfachen Leute, die sich nicht artikulieren können, sagt José Dalisay, ein Schwergewicht der philippinischen Literatur.
So my job is to look at the lives of Filipinos.
Er selbst sieht sein Schreiben als eine Suche nach Wahrheit.
It's the job of writers everywhere. It's to find out what the truth is and where the truth can lead us.
Cornelia Zetsche war auf den Philippinen unterwegs. Alle im Beitrag genannten Romane erscheinen im Herbst zum Gastauftritt der Philippinen auf der Frankfurter Buchmesse in deutscher Übersetzung. Der neu ernannte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer will sich als erstes die Bekämpfung von Antisemitismus vornehmen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Ja, so hat er heute Mittag auch als ersten Gast im Kanzleramt Josef Schuster empfangen, den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland. Er wolle gleich am ersten Tag ein Zeichen setzen, dass die in Schieflage geratene Beziehung zur jüdischen Community wiederhergestellt werde, hatte Weimar zuvor erklärt. Ein konfliktreiches Kapitel der deutschen Kulturpolitik solle mit ihm ein Ende finden. Damit spielte er auf den Antisemitismus-Skandal der Kunstausstellung Documenta 2022 an und auf Äußerungen zum Gaza-Krieg bei der Berlinale Gala 2024. Der PEN Berlin hat heute gemeldet, dass im Iran gegen den regimekritischen Dichter Peymoan Farahowar das Todesurteil verhängt worden sei. In seinen politischen Gedichten setzt sich der Autor unter dem Künstlernamen Jada für Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit ein. Der Schriftstellerverband appelliert an die neue Bundesregierung, sich für die Aufhebung des Todesurteils und die sofortige Freilassung des Dichters einzusetzen. Der Autor habe nichts anderes getan, als Umweltzerstörung und Korruption anzuprangern, so PEN-Berlin-Sprecher Dennis Yücel. Dass man in früheren Jahrhunderten auch schon Fake News verbreitet hat, das zeigt das Beispiel eines Komponisten, der heute vor genau 200 Jahren gestorben ist, Antonio Salieri. Das von Salieri selbst komponierte Requiem ist heute in Wien in der Hofmusikkapelle aufgeführt worden zu seinen Ehren. Ein runder Todestag, zu dem sich Salieri-Expertinnen und Experten bemühen, mit dem Gerücht vom mittelmäßigen, neidzerfressenen Giftmörder Mozarts endlich aufzuräumen. So auch Literaturwissenschaftler Markus Böckemann, der gerade ein Salieri-Buch geschrieben hat und im österreichischen Rundfunk sagte:
Der Salieri ist in diese Rolle hineingekommen, weil es den Mozart gibt und weil man im 19. Jahrhundert für die Konstruktion eines Genies so etwas wie ein Gegenbild brauchte.
Geehrt wird Salieri zum 200. Todestag als wunderbarer Komponist, aber auch als Hofkapellmeister, der Kinder aus ärmeren Familien bei den Hofsängerknaben vorsingen ließ, sowie als Lehrer von Beethoven, Schubert und von Liszt.
Das waren die Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte heute seine ersten Dienstreisen nach Paris und nach Warschau zu erledigen. Mehr dazu in den Informationen am Abend mit Christoph Heinemann. Ich bin Anja Reinhardt. Danke fürs Interesse.